Im Grunde bin ich ja Chinese. Kafkas Liebe zur chinesischen Kultur. Lesung von Charlotte Eigner im Franz Kafka Gedenkraum Kierling am 4. August 2018 im Rahmen der Franz Kafka Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Das titelgebende Zitat dieser Lesung stammt aus einer Karte Kafkas an Felice Bauer vom Mai 1916. Eine auf den ersten Blick überraschende Bemerkung. Was hat Kafka mit China zu tun? Vor allem Elias Canetti war es, der ausdrücklich auf die Seelenverwandtschaft Kafkas mit der chinesischen Kultur bzw. Literatur aufmerksam machte. In seinem Kafka-Essay »Der andere Prozess« nennt er Kafka, Zitat, »den einzigen, seinem Wesen nach chinesischen Dichter, den der Westen aufzuweisen hat. Auf jeden Fall gehört er mit einigen seiner Erzählungen in die chinesische Literatur.« Zunächst denken Kafka-Kenner sicherlich an die längere Erzählung »Beim Bau der chinesischen Mauer«. Dieser Text ist aber nur die Spitze eines Eisbergs. Kafkas China-Bezüge sind vielfältig, inzwischen auch sehr gut dokumentiert und erforscht. 2016 gab es ein eigenes Symposium der Deutschen Kafka-Gesellschaft mit dem Titel Kafkas China, dessen Beiträge 2017 erschienen sind. Elias Canetti spricht von einem natürlichen Daoismus Kafkas und auch Walter Benjamin ist die Nähe Kafkas zum Daoismus aufgefallen, wenn er etwa darauf hinweist, wie nahe Kafkas Prosastück »Das nächste Dorf« dem Kapitel 80 aus dem Tao Te Ching ist. Zitat: »Nachbarländer mögen in Sichtweite liegen, dass man den Ruf der Hähne und Hunde gegenseitig hören kann, und doch sollten die Leute im höchsten Alter sterben, ohne hin und her gereist zu sein.« Ob dies eine Folge von Kafkas begeisterter Lektüre der chinesischen Klassiker ist oder eine Art innerer Wahlverwandtschaft zur tiefgründigen, dunklen, rational nicht ausschöpfbaren Philosophie des Daoismus besteht, mag dahingestellt bleiben. In den von Gustav Janusz aufgezeichneten Gesprächen spricht Kafka ausführlich von seinem tiefen Interesse am Daoismus. Einmal, so berichtet Gustav Janusz, präsentiert er dem jungen Freund seine Schätze an chinesischer Literatur, insbesondere Lao Tse's Tao Te Ching. Und Kafka bemerkt dazu, Zitat: »Ich habe mich, soweit das in der Übersetzung überhaupt möglich ist, ziemlich tief und lang mit dem Taoismus beschäftigt. Ich besitze fast alle Bände der deutschen Übersetzung dieser Richtung, die bei Dietrichs in Jena herauskamen. Einige Stellen, vor allem in Kafkas Aphorismen, sind dem Tao Te Ching eng verwandt, ja zum Teil eine fast wörtliche Paraphrase davon. Einer dieser Aphorismen Kafkas wird die heutige Lesung beschließen. In der Kafka-Philologie spricht man von einem etwa ab 1917 entstehenden China-Komplex in Kafkas literarischem Werk. Neben der Erzählung »Beim Bau der chinesischen Mauer« gehören dazu auch Texte wie »Eine kaiserliche Botschaft«, »Ein altes Blatt«, sein ursprünglicher Titel lautete »Ein altes Blatt aus China«, oder auch die Truppenaushebung. Angeregt zu letzterem wurde Kafka vielleicht durch das Gedicht »Der Rekrutenjäger« aus der von Hans Heilmann 1910 herausgegebenen Sammlung »Chinesische Lyrik«, ein Büchlein, das Kafka besonders schätzte. Alle eben genannten Erzählungen Kafkas werden Sie im Folgenden hören. Auch in biografischen Quellen zeigt sich Kafkas China-Affinität sehr deutlich, wie etwa im Briefwechsel mit Felice Bauer. Kafka schickt ihr am 24. November 1912 eines seiner chinesischen Lieblingsgedichte mit dem Titel »In tiefer Nacht«, geschrieben von Yan Zhen Zai aus dem 18. Jahrhundert. Kafka kannte das Gedicht aus der schon erwähnten von Hans Heilmann 1905 herausgegebenen Sammlung »Chinesische Lyrik« aus der Reihe »Die Fruchtschale«. Er identifizierte sich offenbar mit dem schlaflosen Gelehrten aus diesem Gedicht, der nachts am Schreibtisch sitzend die Zeit vergisst und schließlich von seiner zornigen Geliebten ins Bett geholt wird. Er kommt in den folgenden Briefen noch einige Male auf dieses Gedicht zurück. Der Kafka-Biograf Peter Audrey von Alt sieht darin so etwas wie eine von Kafka imaginierte Urszene im Verhältnis zu seiner Verlobten Felice Bauer. Wie Max Brod bestätigt, liebte Kafka diese Sammlung chinesischer Gedichte aus der Reihe Die Fruchtschale ganz besonders. In seinem Aufsatz Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas schreibt Brod: Einen besonders wesentlichen Einfluss hatte ferner auf Kafka der Band Chinesische Lyrik, in deutscher Übersetzung von Hans Heilmann, der als erster Band in der Sammlung Die Fruchtschale des Verlages R. Pieper & Co. erschienen ist. Kafka hat dieses Buch sehr geliebt, zeitweilig allen anderen vorgezogen und mir oft mit Begeisterung daraus vorgelesen. Schließlich hat er es mir geschenkt. Es waren, so Brod, neben dem genannten Gedicht In tiefer Nacht noch einige andere, die Kafka ganz besonders schätzte, wie etwa das Gedicht An Li Tai Pe von Tu Fu, unvergleichlich innig, mit einem ganz eigenen Pathos, trug Kafka dieses Gedicht vor, erinnert sich Max Brod. Man nennt dich Ti Xie Yen, unerschöpflicher Tropfenfall, und du bist den Himmlischen gleich. Das Zepter des Kaisers, das Schwert des Kriegers sind minder gewaltig als dein Pinsel. Der klare Sommerhimmel strahlt in ungetrübter Heiterkeit, aber plötzlich jagt der Sturm Wolken herauf und Regentropfen fallen. So lässt die Hand deines Genies auf das blütenweiße Papier die schwarzen Zeichen regnen. Das sind die Tränen deiner Seele, die still aus deinem Pinsel fließen. Und wenn das Lied vollendet ist, hört man um dich herum das bewundernde Murmeln unsterblicher Geister.
Beim Bau der chinesischen Mauer. Die chinesische Mauer ist an ihrer nördlichsten Stelle beendet worden. Von Südosten und Südwesten wurde der Bau herangeführt und hier vereinigt. Dieses System des Teilbaues wurde auch im Kleinen, innerhalb der zwei großen Arbeitsheere, des Ost- und des Westheeres, befolgt. Es geschah dies so, dass Gruppen von etwa 20 Arbeitern gebildet wurden, welche eine Teilmauer von etwa 500 Metern Länge aufzuführen hatten. Eine Nachbargruppe baute ihnen dann eine Mauer in gleicher Länge entgegen. Nachdem dann aber die Vereinigung vollzogen war, wurde nicht etwa der Bau am Ende dieser 1000 Meter wieder fortgesetzt, vielmehr wurden die Arbeitergruppen wieder in ganz andere Gegenden zum Mauerbau verschickt. Natürlich entstanden auf diese Weise viele große Lücken, die erst nach und nach langsam ausgefüllt wurden. Manche sogar erst, nachdem der Mauerbau schon als vollendet verkündet worden war. Ja, es soll Lücken geben, die überhaupt nicht verbaut worden sind. Nach manchen sind sie weit größer als die erbauten Teile. Eine Behauptung allerdings, die möglicherweise nur zu den vielen Legenden gehört, die um den Bau entstanden sind und die für den einzelnen Menschen wenigstens mit eigenen Augen und eigenem Maßstab infolge der Ausdehnung des Baues unnachprüfbar sind. Nun würde man von vornherein glauben, es wäre in jedem Sinne vorteilhafter gewesen, zusammenhängend zu bauen oder wenigstens zusammenhängend innerhalb der zwei Hauptteile. Die Mauer war doch, wie allgemein verbreitet wird und bekannt ist, zum Schutz gegen die Nordvölker gedacht. Wie kann aber eine Mauer schützen, die nicht zusammenhängend ist? Ja, eine solche Mauer kann nicht nur nicht schützen, der Bau selbst ist in fortwährender Gefahr. Diese in öder Gegend verlassen stehenden Mauerteile können ja immer wieder leicht von den Nomaden zerstört werden, zumal diese damals, geängstigt durch den Mauerbau, mit unbegreiflicher Schnelligkeit wie Heuschrecken ihre Wohnsitze wechselten und deshalb vielleicht einen besseren Überblick über die Baufortschritte hatten als selbst wir, die Erbauer. Trotzdem konnte der Bau wohl nicht anders ausgeführt werden, als es geschehen ist. Um das zu verstehen, muss man Folgendes bedenken. Die Mauer sollte ein Schutz für die Jahrhunderte werden. Sorgfältigster Bau, Benützung der Bauweisheit aller bekannten Zeiten und Völker, dauerndes Gefühl der persönlichen Verantwortung der Bauenden waren deshalb unumgängliche Voraussetzungen für die Arbeit. Zu den niederen Arbeiten konnten also zwar unwissende Taglöhner aus dem Volke, Männer, Frauen, Kinder, wer sich für gutes Geld anbot, verwendet werden, aber schon zur Leitung von 4 Taglöhnern war ein verständiger, im Baufach gebildeter Mann nötig, ein Mann, der imstande war, bis in die Tiefe des Herzens mitzufühlen, um was es hier ging. Und je höher die Leitung, desto größer die Anforderungen natürlich. Und solche Männer standen tatsächlich zur Verfügung, wenn auch nicht in jener Menge, wie sie dieser Bau hätte verbrauchen können, so doch in großer Zahl. Man war nicht leichtsinnig an das Werk herangegangen. 50 Jahre vor Beginn des Baues hatte man im ganzen China, das ummauert werden sollte, die Baukunst, insbesondere das Mauerhandwerk, zur wichtigsten Wissenschaft erklärt und alles andere nur anerkannt, soweit es damit in Beziehung stand. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie wir als kleine Kinder, kaum unserer Beine sicher, im Gärtchen unseres Lehrers standen, aus Kieselsteinen eine Art Mauer bauen mussten, wie der Lehrer den Rock schürzte, gegen die Mauer rannte, natürlich alles zusammenwarf und uns wegen der Schwäche unseres Baues solche Vorwürfe machte, dass wir heulend uns nach allen Seiten zu unseren Eltern verliefen. Ein winziger Vorfall, aber bezeichnend für den Geist der Zeit. Ich hatte das Glück, dass, als ich mit 20 Jahren die oberste Prüfung der untersten Schule abgelegt hatte, der Bau der Mauer gerade begann. Ich hatte Glück, denn viele, die früher die oberste Höhe der ihnen zugänglichen Ausbildung erreicht hatten, wussten jahrelang mit ihrem Wissen nichts anzufangen, trieben sich im Kopf die großartigsten Baupläne nutzlos herum und verlotterten in Mengen. Aber diejenigen, die endlich als Bauführer, sei es auch untersten Ranges, zum Baue kamen, waren dessen tatsächlich würdig. Es waren Männer, die viel über den Bau nachgedacht hatten und nicht aufhörten, darüber nachzudenken, die sich mit dem ersten Stein, den sie in den Boden einsenken ließen, dem Bau gewissermaßen verwachsen fühlten. Solche Männer trieb aber natürlich, neben der Begierde, gründlichste Arbeit zu leisten, auch die Ungeduld, den Bau in seiner Vollkommenheit endlich erstehen zu sehen. Der Taglöhner kannte diese Ungeduld nicht, den treibt nur der Lohn. Auch die oberen Führer, ja selbst die mittleren Führer, sahen von dem vielseitigen Wachsen des Baues genug, um sich im Geiste dadurch kräftig zu halten. Aber für die unteren, geistig weit über ihrer äußerlich kleinen Aufgabe stehenden Männer, musste anders vorgesorgt werden. Man konnte sie nicht zum Beispiel in einer unbewohnten Gebirgsgegend, hunderte Meilen von ihrer Heimat, Monate oder gar Jahre lang Mauerstein an Mauerstein fügen lassen. Die Hoffnungslosigkeit solcher fleißigen, aber selbst in einem langen Menschenleben nicht zum Ziele führenden Arbeit hätte sie verzweifelt und vor allem wertloser für die Arbeit gemacht. Deshalb wählte man das System des Teilbaus. 500 Meter Mauer konnten etwa in 5 Jahren fertiggestellt werden. Dann waren zwar die Führer in der Regel zu Tode erschöpft, hatten alles Zutrauen zu sich, zum Bau, zur Welt verloren, wurden aber, während sie noch im Hochgefühl des Vereinigungsfestes der 1000 Meter Mauer standen, weit, weit verschickt. Sahen auf der Reise hier und da fertige Mauerteile ragen, kamen an Quartieren höherer Führer vorüber, die sie mit Ehrenzeichen beschenkten, hörten den Jubel neuer Arbeitsheere, die aus der Tiefe der Länder herbeiströmten, sahen Wälder niederlegen, die zum Mauergerüst bestimmt waren, sahen Berge in Mauersteine zerhämmern, hörten auf den heiligen Städten Gesänge der Frommen, Vollendung des Baues erflehen. Alles dieses besänftigte ihre Ungeduld. Das ruhige Leben der Heimat, in der sie einige Zeit verbrachten, kräftigte sie. das Ansehen, in dem alle Bauenden standen, die gläubige Demut, mit der ihre Berichte angehört wurden, das Vertrauen, das der einfache, stille Bürger in die einstige Vollendung der Mauer setzte, alles dieses spannte die Saiten der Seele. Wie ewig hoffende Kinder nahmen sie von der Heimat Abschied, die Lust, wieder am Volkswerk zu arbeiten, wurde unbezwinglich. Sie reisten früher von zu Hause fort, als es nötig gewesen wäre. Das halbe Dorf begleitete sie lange Strecken weit. Auf allen Wegen Grüße, Wimpel und Fahnen. Niemals hatten sie gesehen, wie groß und reich und schön und liebenswert ihr Land war. Jeder Landsmann war ein Bruder, für den man eine Schutzmauer baute und der mit allem, was er hatte und war, sein Leben lang dafür dankte. Einheit. Einheit. Brust an Brust. Ein Reigen des Volkes. Blut. Nicht mehr eingesperrt im kärglichen Kreislauf des Körpers, sondern süß rollend und doch wiederkehrend durch das unendliche China. Dadurch also wird das System des Teilbaus verständlich. Aber es hatte doch wohl noch andere Gründe. Es ist auch keine Sonderbarkeit, dass ich mich bei dieser Frage so lange aufhalte. Es ist eine Kernfrage des ganzen Mauerbaues, so unwesentlich sie zunächst scheint. Will ich den Gedankenkreis und die Erlebnisse jener Zeiten vermitteln und begreiflich machen, kann ich gerade dieser Frage nicht genug tief nachbohren. Zunächst muss man sich doch wohl sagen, dass damals Leistungen vollbracht worden sind, die wenig hinter dem Turmbau von Babel zurückstehen. An Gottgefälligkeit allerdings, wenigstens nach menschlicher Rechnung, geradezu das Gegenteil jenes Baus darstellen. Ich erwähne dies, weil in den Anfangszeiten des Baues ein Gelehrter ein Buch geschrieben hat, in welchem er diese Vergleiche sehr genau zog. Er suchte darin zu beweisen, dass der Turmbau zu Babel keineswegs aus dem allgemeinen behaupteten Ursachen nicht zum Ziele geführt hat oder dass wenigstens unter diesen bekannten Ursachen sich nicht die allerersten befinden. Seine Beweise bestanden nicht nur in Schriften und Berichten, sondern er wollte auch am Orte selbst Untersuchungen angestellt und dabei gefunden haben, dass der Bau an der Schwäche des Fundamentes scheiterte und scheitern musste. In dieser Hinsicht allerdings war unsere Zeit jener längst vergangenen weit überlegen. Fast jeder gebildete Zeitgenosse war Maurer vom Fach und in der Frage der Fundamentierung untrüglich. Dahin aber zielte der Gelehrte gar nicht, sondern er behauptete, erst die große Mauer werde zum ersten Mal in der Menschenzeit ein sicheres Fundament für einen neuen Babelturm schaffen. Also zuerst die Mauer und dann den Turm. Das Buch war damals in aller Hände, aber ich gestehe ein, dass ich noch heute nicht genau begreife, wie er sich diesen Turmbau dachte. Die Mauer, die doch nicht einmal einen Kreis, sondern nur eine Art Viertel- oder Halbkreis bildete, sollte das Fundament eines Turmes abgeben? Das konnte doch nur in geistiger Hinsicht gemeint sein. Aber wozu dann die Mauer, die doch etwas Tatsächliches war, Ergebnis der Mühe und des Lebens von Hunderttausenden? Und wozu waren in dem Werk Pläne, allerdings nebelhafte Pläne, des Turmes gezeichnet und Vorschläge bis ins Einzelne gemacht, wie man die Volkskraft zu dem künftigen neuen Werk straff zusammenfassen solle? Es gab, dieses Buch ist nur ein Beispiel, viel Verwirrung der Köpfe damals. Vielleicht gerade deshalb, weil sich so viele möglichst auf einen Zweck hin zu sammeln suchten. Das menschliche Wesen, leichtfertig in seinem Grunde, von der Natur des auffliegenden Staubes, verträgt keine Fesselung. Fesselt es sich selbst, wird es bald wahnsinnig an den Fesseln zu rütteln anfangen und Mauer, Kette und sich selbst in alle Himmelsrichtungen zerreißen. Es ist möglich, dass auch diese, dem Mauerbau sogar gegensätzlichen Erwägungen, von der Führung bei der Festsetzung des Teilbaues nicht unberücksichtigt geblieben sind. Wir, ich rede hier wohl im Namen vieler, haben eigentlich erst im Nachbuchstabieren der Anordnungen der obersten Führerschaft uns selbst kennengelernt und gefunden, dass ohne die Führerschaft weder unsere Schulweisheit noch unser Menschenverstand auch nur für das kleine Amt, das wir innerhalb des großen Ganzen hatten, ausgereicht hätte. In der Stube der Führerschaft, wo sie war und wer dort saß, weiß und wusste niemand, den ich fragte. In dieser Stube kreisten wohl alle menschlichen Gedanken und Wünsche und in Gegenkreisen alle menschlichen Ziele und Erfüllungen. Durch das Fenster aber fiel der Abglanz der göttlichen Welten auf die Pläne zeichnenden Hände der Führerschaft. Und deshalb will es dem unbestechlichen Betrachter nicht eingehen, dass die Führerschaft, wenn sie es ernstlich gewollt hätte, nicht auch jene Schwierigkeiten hätte überwinden können, die einem zusammenhängenden Mauerbau entgegenstanden. Bleibt also nur die Folgerung, dass die Führerschaft den Teilbau beabsichtigte. Aber der Teilbau war nur ein Notbehelf und unzweckmäßig. Bleibt die Folgerung, dass die Führerschaft etwas Unzweckmäßiges wollte. Sonderbare Folgerung, gewiss. Und doch hat sie auch von anderer Seite manche Berechtigung für sich. Heute kann davon vielleicht ohne Gefahr gesprochen werden. Damals war es geheimer Grundsatz vieler und sogar der Besten, suche mit allen deinen Kräften die Anordnungen der Führerschaft zu verstehen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, dann höre mit dem Nachdenken auf. Ein sehr vernünftiger Grundsatz, der übrigens noch eine weitere Auslegung in einem später oft wiederholten Vergleiche fand. Nicht, weil es dir schaden könnte, höre mit dem weiteren Nachdenken auf. Es ist doch gar nicht sicher, dass es dir schaden wird. Man kann hier überhaupt weder von Schaden noch Nichtschaden sprechen. Es wird dir geschehen wie dem Fluss im Frühjahr. Er steigt, wird mächtiger, nährt kräftiger das Land an seinen langen Ufern, behält sein eigenes Wesen weiter ins Meer hinein, wird dem Meere ebenbürtiger und willkommener. Soweit denke den Anordnungen der Führerschaft nach. Dann aber übersteigt der Fluss seine Ufer, verliert Umrisse und Gestalt, verlangsamt seinen Abwärtslauf, versucht gegen seine Bestimmung kleine Meere im Binnenland zu bilden, schädigt die Fluren und kann sich doch für die Dauer in dieser Ausbreitung nicht halten, sondern rinnt wieder in seine Ufer zusammen. Ja, trocknet sogar in der folgenden heißen Jahreszeit kläglich ein. Soweit denke den Anordnungen der Führerschaft nicht nach. Nun mag dieser Vergleich während des Mauerbaus außerordentlich treffend gewesen sein. Für meinen jetzigen Bericht hat er doch zumindest nur beschränkte Geltung. Meine Untersuchung ist doch nur eine historische. Aus den längst verflogenen Gewitterwolken zuckt kein Blitz mehr, und ich darf deshalb nach einer Erklärung des Teilbaues suchen, die weitergeht als das, womit man sich damals begnügte. Die Grenzen, die meine Denkfähigkeit mir setzt, sind ja eng genug. Das Gebiet aber, das hier zu durchlaufen wäre, ist das Endlose. Gegen wen sollte die große Mauer schützen? Gegen die Nordvölker. Ich stamme aus dem südöstlichen China. Kein Nordvolk kann uns dort bedrohen. Wir lesen von ihnen in den Büchern der Alten, die Grausamkeiten, die sie ihrer Natur gemäß begehen, machen uns aufseufzen in unserer friedlichen Laube. Auf den wahrheitsgetreuen Bildern der Künstler sehen wir diese Gesichter der Verdammnis, die aufgerissenen Mäuler, die mit hoch zugespitzten Zähnen besteckten Kiefer, die verkniffenen Augen, die schon nach dem Raub zu schielen scheinen, den das Maul zermalmen und zerreißen wird. Sind die Kinder böse, halten wir ihnen diese Bilder hin, und schon fliegen sie weinend an unseren Hals. Aber mehr wissen wir von diesen Nordländern nicht. Gesehen haben wir sie nicht. Und bleiben wir in unserem Dorfe, werden wir sie niemals sehen. Selbst wenn sie auf ihren wilden Pferden geradeaus zu uns hetzen und jagen. Zu groß ist das Land und lässt sie nicht zu uns. In die leere Luft werden sie sich verrennen. Warum also, da es sich so verhält, verlassen wir die Heimat, den Fluss und die Brücken, die Mutter und den Vater, das weinende Weib, die lehrbedürftigen Kinder und ziehen weg zur Schule nach der fernen Stadt. Und unsere Gedanken sind noch weiter, bei der Mauer im Norden. Warum? Frage die Führerschaft. Sie kennt uns. Sie, die ungeheure Sorgen wälzt, weiß von uns, kennt unser kleines Gewerbe, sieht uns alle zusammensitzen in der niedrigen Hütte und das Gebet, das der Hausvater am Abend im Kreise der Seinigen sagt, ist ihr wohlgefällig oder missfällt ihr? Und wenn ich mir einen solchen Gedanken über die Führerschaft erlauben darf, so muss ich sagen, meiner Meinung nach bestand die Führerschaft schon früher. Kam nicht zusammen, wie etwa hohe Mandarinen durch einen schönen Morgentraum angeregt, eiligst eine Sitzung einberufen, eiligst beschließen und schon am Abend die Bevölkerung aus den Betten trommeln lassen, um die Beschlüsse aufzuführen, sei es auch nur um eine Illumination zu Ehren eines Gottes zu veranstalten, der sich gestern den Herren günstig gezeigt hat, um sie morgen, kaum sind die Lampions verlöscht, in einem dunklen Winkel zu verprügeln. Vielmehr bestand die Führerschaft wohl seit jeher und der Beschluss des Mauerbaus gleichfalls. Ich habe mich, schon teilweise während des Mauerbaues und nachher bis heute, fast ausschließlich mit Vergleichen der Völkergeschichte beschäftigt. Es gibt bestimmte Fragen, denen man nur mit diesem Mittel gewissermaßen an den Nerv herankommt. Und ich habe dabei gefunden, dass wir Chinesen gewisse folgliche und staatliche Einrichtungen in einzigartiger Klarheit, andere wieder in einzigartiger Unklarheit besitzen. Den Gründen, insbesondere der letzteren Erscheinung nachzuspüren, hat mich immer gereizt, reizt mich noch immer, und auch der Mauerbau ist von diesen Fragen wesentlich betroffen. Nun gehört zu unseren allerundeutlichsten Einrichtungen jedenfalls das Kaisertum. Peking natürlich, gar in der Hofgesellschaft, besteht darüber einige Klarheit, wiewohl auch diese eher scheinbar als wirklich ist. Auch die Lehrer des Staatsrechts und der Geschichte an den hohen Schulen geben vor, über diese Dinge genau unterrichtet zu sein und diese Kenntnis den Studenten weitervermitteln zu können. Und je tiefer man zu den unteren Schulen hinabsteigt, desto mehr schwinden, begreiflicherweise, die Zweifel am eigenen Wissen und Halbbildung wogt Berge hoch um wenige seit Jahrhunderten eingerammte Lehrsätze, die zwar nichts an ewiger Wahrheit verloren haben, aber in diesem Dunst und Nebel auch ewig unerkannt bleiben. Gerade über das Kaisertum aber sollte man meiner Meinung nach zuerst das Volk befragen, da doch das Kaisertum seine letzten Stützen dort hat. Hier kann ich allerdings wieder nur von meiner Heimat sprechen. Außer den Feldgottheiten und ihrem das ganze Jahr so abwechslungsreich und schön erfüllenden Dienst galt unser aller Denken nur dem Kaiser. Aber nicht dem Gegenwärtigen, oder vielmehr, es hätte auch dem Gegenwärtigen gegolten, wenn wir ihn gekannt oder Bestimmtes von ihm gewusst hätten. Wir waren freilich auch, die einzige Neugierde, die uns erfüllte, immer bestrebt, irgendetwas von der Art zu erfahren. Aber so merkwürdig es klingt, es war kaum möglich, etwas zu erfahren. Nicht vom Pilger, der doch viel Land durchzieht. Nicht in den nahen, nicht in den fernen Dörfern. Nicht von den Schiffern, die doch nicht nur unser Flüsschen, sondern auch die heiligen Ströme befahren. Man hörte zwar viel, konnte aber dem Vielen nichts entnehmen. So groß ist unser Land. Kein Märchen reicht an seine Größe, kaum der Himmel umspannt es. Und Peking ist nur ein Punkt und das kaiserliche Schloss nur ein Pünktchen. Der Kaiser als solcher allerdings wiederum groß durch alle Stockwerke der Welt. Der lebendige Kaiser, aber ein Mensch wie wir, liegt ähnlich wie wir auf seinem Ruhebett, das zwar reichlich bemessen, aber doch vergleichsweise nur schmal und kurz ist. Wie wir streckt er manchmal die Glieder, und ist er sehr müde, dann gähnt er mit seinem zart gezeichneten Mund. Wie sollten wir davon erfahren, tausende Meilen im Süden, grenzen wir doch schon fast ans tibetanische Hochland. Außerdem aber käme jede Nachricht, selbst wenn sie uns erreichte, viel zu spät, wäre längst veraltet. Um den Kaiser drängt sich die glänzende und doch dunkle Menge des Hofstaats, das Gegengewicht des Kaisertums. Immer bemüht, mit vergifteten Pfeilen den Kaiser von seiner Waagschale abzuschießen. Das Kaisertum ist unsterblich, aber der einzelne Kaiser fällt und stürzt ab. Selbst ganze Dynastien sinken endlich nieder und veratmen durch ein einziges Röcheln. Von diesen Kämpfen und Leiden wird das Volk nie erfahren. Wie zu spät gekommene, wie Stadtfremde, stehen sie am Ende der dicht gedrängten Seitengassen, ruhig zehrend vom mitgebrachten Vorrat, während weit vorn auf dem Marktplatz in der Mitte die Hinrichtung ihres Herrn vor sich geht. Es gibt eine Sage, die dieses Verhältnis gut ausdrückt. Der Kaiser, so heißt es, hat gerade dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft zugeflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sie sich noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes, alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs, vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht, ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann, ein Schwimmer sondergleichen. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist zu groß. Ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen, und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos müht er sich ab. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm das, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen. Und gelänge ihm das, nichts wäre gewonnen. Die Höfe wären zu durchmessen. Und nach den Höfen der zweite umschließende Palast. Und wieder Treppen und Höfe. Und wieder ein Palast, und so weiter, durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor, aber niemals, niemals kann es geschehen. Liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten an einen Nichtigen. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Genau so, so hoffnungslos und hoffnungsvoll sieht unser Volk den Kaiser. Es weiß nicht, welcher Kaiser regiert, und selbst über den Namen der Dynastie bestehen Zweifel. In der Schule wird vieles dergleichen der Reihe nach gelernt. Aber die allgemeine Unsicherheit in dieser Hinsicht ist so groß, dass auch der beste Schüler mit in sie gezogen wird. Längst verstorbene Kaiser werden in unseren Dörfern auf den Thron gesetzt, und der nur noch im Liede lebt, hat vor kurzem eine Bekanntmachung erlassen, die der Priester vor dem Altare verliest. Schlachten unserer ältesten Geschichte werden jetzt erst geschlagen, und mit glühendem Gesicht fällt der Nachbar mit der Nachricht dir ins Haus. Die kaiserlichen Frauen überfüttert in den seidenen Kissen, von schlauen Höflingen der edlen Sitte entfremdet, anschwellend in Herrschsucht, auffahrend in Gier, ausgebreitet in Wollust, verüben ihre Untaten immer wieder von Neuem. Je mehr Zeit schon vergangen ist, desto schrecklicher leuchten alle Farben, und mit lautem Wehgeschrei erfährt einmal das Dorf, wie eine Kaiserin vor Jahrtausenden in langen Zügen ihres Mannes Blut trank. So verfährt also das Volk mit den Vergangenen. Die Gegenwärtigen aber mischt es unter die Toten. Kommt einmal in einem Menschenalter ein kaiserlicher Beamter, der die Provinz bereist, zufällig in unser Dorf, stellt im Namen des Regierenden irgendwelche Forderungen, prüft die Steuerlisten, wohnt dem Schulunterrichte bei, befragt den Priester über unser Tun und Treiben und fasst dann alles, ehe er in seine Sänfte steigt, zu langen Ermahnungen an die herbeigetriebene Gemeinde zusammen, dann geht ein Lächeln über alle Gesichter. Einer blickt verstohlen zum anderen. Man beugt sich zu den Kindern herab, um sich vom Beamten nicht beobachten zu lassen. Wie, denkt man, er spricht von einem Toten wie von einem Lebendigen. Dieser Kaiser ist doch schon längst gestorben, die Dynastie ausgelöscht. Der Herr Beamte macht sich über uns lustig. Aber wir tun so, als ob wir es nicht merkten, um ihn nicht zu kränken. Ernstlich gehorchen aber werden wir nur unserem gegenwärtigen Herrn. Alles andere wäre Versündigung. Und hinter der davoneilenden Sänfte des Beamten steigt irgendein willkürlich aus schon zerfallener Urne gehobener, aufstampfend als Herr des Dorfes auf. Wenn man aus solchen Erscheinungen folgern wollte, dass wir im Grunde gar keinen Kaiser haben, wäre man von der Wahrheit nicht weit entfernt. Immer wieder muss ich sagen, es gibt vielleicht kein kaisertreueres Volk als das unsrige im Süden. Aber die Treue kommt dem Kaiser nicht zugute. Zwar steht auf der kleinen Säule am Dorfausgang der heilige Drache und bläst huldigend seit Menschengedenken den feurigen Atem genau in der Richtung von Peking. Aber Peking selbst ist den Leuten im Dorfe viel fremder als das jenseitige Leben. Sollte es wirklich ein Dorf geben, wo Haus an Haus steht, bedeckend Felder weiter als der Blick von unserem Hügel reicht, und zwischen diesen Häusern stünden bei Tag und bei Nacht Menschen Kopf an Kopf? Leichter als solche Stadt sich vorstellen, ist es zu glauben, Peking und sein Kaiser wären eines, etwa eine Wolke, ruhig unter der Sonne sich wandelnd im Laufe der Zeiten. Die Folge solcher Meinungen ist nun ein gewissermaßen freies, unbeherrschtes Leben, keineswegs sittenlos. Ich habe solche Sittenreinheit wie in meiner Heimat kaum jemals angetroffen auf meinen Reisen. Aber doch ein Leben, das unter keinem gegenwärtigen Gesetze steht und nur der Weisung und Warnung gehorcht, die aus alten Zeiten zu uns herüberreicht. Ich hüte mich vor Verallgemeinerungen und behaupte nicht, dass es sich in allen 10.000 Dörfern unserer Provinz so verhält oder gar in allen 500 Provinzen Chinas. Wohl aber darf ich vielleicht aufgrund der vielen Schriften, die ich über diesen Gegenstand gelesen habe, sowie aufgrund meiner eigenen Beobachtungen, besonders bei dem Mauerbau, gab das Menschenmaterial dem Fühlenden Gelegenheit, durch die Seelen fast aller Provinzen zu reisen. Aufgrund alles dessen darf ich vielleicht sagen, dass die Auffassung, die hinsichtlich des Kaisers herrscht, immer wieder und überall einen gewissen gemeinsamen Grundzug mit der Auffassung in meiner Heimat zeigt. Diese Auffassung will ich nun durchaus nicht als eine Tugend gelten lassen, im Gegenteil. Zwar ist sie in der Hauptsache von der Regierung verschuldet, die im ältesten Reich der Erde bis heute nicht imstande war oder dies über anderem vernachlässigte, die Institution des Kaisertums zu solcher Klarheit auszubilden, dass sie bis an die fernsten Grenzen des Reiches unmittelbar und unablässig wirke. Andererseits aber liegt doch auch darin eine Schwäche der Vorstellungs- oder Glaubenskraft beim Volke, welches nicht dazu gelangt, das Kaisertum aus der Pekinger Versunkenheit in aller Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit an seine Untertanenbrust zu ziehen, die doch nichts Besseres will, als einmal diese Berührung zu fühlen und an ihr zu vergehen. Eine Tugend ist also diese Auffassung wohl nicht. Umso auffälliger ist es, dass gerade diese Schwäche eines der wichtigsten Einigungsmittel unseres Volkes zu sein scheint. Ja, wenn man sich im Ausdruck so weit vorwagen darf, geradezu der Boden, auf dem wir leben. Hier einen Tadel ausführlich begründen, heißt nicht an unserem Gewissen, sondern was viel ärger ist, an unseren Beinen rütteln. Und darum will ich in der Untersuchung dieser Frage vorderhand nicht weitergehen. In diese Welt drang nun die Nachricht vom Mauerbau. Auch sie verspätet, etwa 30 Jahre nach ihrer Verkündigung. Es war an einem Sommerabend. Ich, 10 Jahre alt, stand mit meinem Vater am Flussufer. Gemäß der Bedeutung dieser oft besprochenen Stunde erinnere ich mich der kleinsten Umstände. Er hielt mich an der Hand. Dies tat er mit Vorliebe bis in sein hohes Alter. Und mit der anderen fuhr er seine lange, ganz dünne Pfeife entlang, als wäre es eine Flöte. Sein großer, schütterer, starrer Bart ragte in die Luft, denn im Genuss der Pfeife blickte er über den Fluss hinweg in die Höhe. Desto tiefer senkte sich sein Zopf, der Gegenstand der Ehrfurcht der Kinder, leise rauschend auf der golddurchwirkten Seide des Feiertagsgewandes. Da hielt eine Barke vor uns. Der Schiffer winkte meinem Vater zu, er möge die Böschung herabkommen. Er selbst stieg ihm entgegen. In der Mitte trafen sie einander. Der Schiffer flüsterte meinem Vater etwas ins Ohr. Um ihm ganz nahe zu kommen, umarmte er ihn. Ich verstand die Reden nicht, sah nur, wie der Vater die Nachricht nicht zu glauben schien. Der Schiffer die Wahrheit zu bekräftigen suchte. Der Vater noch immer nicht glauben konnte. Der Schiffer mit der Leidenschaftlichkeit des Schiffervolkes zum Beweise der Wahrheit fast sein Kleid auf der Brust zerriss. Der Vater stiller wurde und der Schiffer polternd in die Barke sprang und wegfuhr. Nachdenklich wandte sich mein Vater zu mir, klopfte die Pfeife aus und steckte sie in den Gürtel, streichelte mir die Wange und zog meinen Kopf an sich. Das hatte ich am liebsten, es machte mich ganz fröhlich. Und so kamen wir nach Hause. Dort dampfte schon der Reisbrei auf dem Tisch. Einige Gäste waren versammelt. Gerade wurde der Wein in die Becher geschüttet. Ohne darauf zu achten, begann mein Vater schon auf der Schwelle zu berichten, was er gehört hatte. Von den Worten habe ich natürlich keine genaue Erinnerung. Der Sinn aber ging mir durch das Außerordentliche der Umstände, von dem selbst das Kind bezwungen wurde, so tief ein, dass ich doch eine Art Wortlaut wiederzugeben mich getraue. Ich tue es deshalb, weil es für die Volksauffassung sehr bezeichnend war. Mein Vater sagte also etwa: Ein altes Blatt. Es ist, als wäre viel vernachlässigt worden in der Verteidigung unseres Vaterlandes. Wir haben uns bisher nicht darum gekümmert und sind unserer Arbeit nachgegangen. Die Ereignisse der letzten Zeit machen uns aber Sorgen. Ich habe eine Schusterwerkstatt auf dem Platz vor dem kaiserlichen Palast. Kaum öffne ich in der Morgendämmerung meinen Laden, sehe ich schon die Eingänge aller hier einlaufenden Gassen von Bewaffneten besetzt. Es sind aber nicht unsere Soldaten, sondern offenbar Nomaden aus dem Norden. Auf eine mir unbegreifliche Weise sind sie bis in die Hauptstadt gedrungen, die doch sehr weit von der Grenze entfernt ist. Jedenfalls sind sie also da. Es scheint, dass es jeden Morgen mehr werden. Ihrer Natur entsprechend lagern sie unter freiem Himmel, denn Wohnhäuser verabscheuen sie. Sie beschäftigen sich mit dem Schärfen der Schwerter, dem Zuspitzen der Pfeile, mit Übungen zu Pferde. Aus diesem stillen, immer ängstlich reingehaltenen Platz haben sie einen wahren Stall gemacht. Wir versuchen zwar manchmal, aus unseren Geschäften hervorzulaufen und wenigstens den ärgsten Unrat wegzuschaffen, aber es geschieht immer seltener, denn die Anstrengung ist nutzlos und bringt uns überdies in die Gefahr, unter die wilden Pferde zu kommen oder von den Peitschen verletzt zu werden. Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja, sie haben kaum eine eigene. Untereinander verständigen sie sich ähnlich wie Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen. Unsere Lebensweise, unsere Einrichtungen sind ihnen ebenso unbegreiflich wie gleichgültig. Infolgedessen zeigen sie sich auch gegen jede Zeichensprache ablehnend. Du magst dir die Kiefer verrenken und die Hände aus den Gelenken winden, sie haben dich doch nicht verstanden und werden dich nie verstehen. Oft machen sie Grimassen, dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und Schaum schwillt aus ihrem Munde. Doch wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken. Sie tun es, weil es so ihre Art ist. Was sie brauchen, nehmen sie. Man kann nicht sagen, dass sie Gewalt anwenden. Vor ihrem Zugriff tritt man beiseite und überlässt ihnen alles. Auch von meinen Vorräten haben sie manches gute Stück genommen. Ich kann aber darüber nicht klagen, wenn ich zum Beispiel zusehe, wie es dem Fleischer gegenübergeht. Kaum bringt er seine Waren ein, ist ihm schon alles entrissen und wird von den Nomaden verschlungen. Auch ihre Pferde fressen Fleisch. Oft liegt ein Reiter neben seinem Pferd und beide nähren sich vom gleichen Fleischstück, jeder an einem Ende. Der Fleischhauer ist ängstlich und wagt es nicht, mit den Fleischlieferungen aufzuhören. Wir verstehen das aber, schießen Geld zusammen und unterstützen ihn. Bekämen die Nomaden kein Fleisch, wer weiß, was ihnen zu tun einfiele. Wer weiß allerdings, was ihnen einfallen wird, selbst wenn sie täglich Fleisch bekommen. Letzthin dachte der Fleischer, er könne sich wenigstens die Mühe des Schlachtens ersparen und brachte am Morgen einen lebendigen Ochsen. Das darf er nicht mehr wiederholen. Ich lag wohl eine Stunde ganz hinten in meiner Werkstatt, platt auf dem Boden, und alle meine Kleider, Decken und Pölster hatte ich über mir aufgehäuft, nur um das Gebrüll des Ochsen nicht zu hören, den von allen Seiten die Nomaden ansprangen, um mit den Zähnen Stücke aus seinem warmen Fleisch zu reißen. Schon lange war es still, ehe ich mich auszugehen getraute. Wie Trinker um ein Weinfass lagen sie müde um die Reste des Ochsen. Gerade damals glaubte ich, den Kaiser selbst in einem Fenster des Palastes gesehen zu haben. Niemals sonst kommt er in diese äußeren Gemächer, immer nur lebt er in dem innersten Garten. Diesmal aber stand er, so schien es, an einem Fenster und blickte mit gesenktem Kopf auf das Treiben vor seinem Schloss. Wie wird es werden, fragen wir uns alle. Wie lange werden wir diese Last und Qual ertragen? Der kaiserliche Palast hat sie angelockt, versteht es aber nicht, sie wieder zu vertreiben. Das Tor bleibt verschlossen. Die Wache, früher immer festlich ein- und ausmarschierend, hält sich hinter vergitterten Fenstern. Uns Handwerkern und Geschäftsleuten ist die Rettung des Vaterlandes anvertraut. Wir sind aber einer solchen Aufgabe nicht gewachsen, haben uns doch auch nie gerühmt, dessen fähig zu sein. Ein Missverständnis ist es, und wir gehen daran zugrunde. Diese vielleicht allzu sehr europäisierende Übersetzung einiger alter chinesischer Manuskriptblätter stellt uns ein Freund der Aktion zur Verfügung. Es ist ein Bruchstück. Hoffnung, dass die Fortsetzung gefunden werden könnte, besteht nicht. Hier folgen noch einige Seiten, die aber allzu beschädigt sind, als dass ihnen etwas Bestimmtes entnommen werden könnte. Die Truppenaushebung. Die Truppenaushebungen, die oft nötig sind, denn die Grenzkämpfe hören niemals auf, finden auf folgende Weise statt. Es ergeht der Auftrag, dass an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Stadtteil alle Einwohner, Männer, Frauen, Kinder, ohne Unterschied, in ihren Wohnungen bleiben müssen. Erst gegen Mittag erscheint am Eingang des Stadtteils, wo eine Soldatenabteilung, Fußsoldaten und Berittene, schon seit der Morgendämmerung wartet, der junge Adlige, der die Aushebung vornehmen soll. Es ist ein junger Mann, schmal, nicht groß, schwach, nachlässig angezogen, mit müden Augen. Unruhe überläuft ihn immerfort wie einen Kranken das Frösteln. Ohne jemanden anzuschauen, macht er mit einer Peitsche, die seine ganze Ausrüstung bildet, ein Zeichen. Einige Soldaten schließen sich ihm an und er betritt das erste Haus. Ein Soldat, der alle Einwohner dieses Stadtteils persönlich kennt, verließ das Verzeichnis der Hausgenossen. Gewöhnlich sind alle da, stehen schon in einer Reihe in der Stube, hängen mit den Augen an dem Adeligen, als seien sie schon Soldaten. Es kann aber auch geschehen, dass hier und da einer, immer sind es nur Männer, fehlt. Dann wird niemand eine Ausrede oder gar Lüge vorzubringen wagen. Man schweigt bloß, man senkt die Augen. Man erträgt kaum den Druck des Befehles, gegen den man sich in diesem Haus vergangen hat. Aber die stumme Gegenwart des Adeligen hält doch alle auf ihren Plätzen. Der Adelige gibt ein Zeichen. Es ist nicht einmal ein Kopfnicken. Es ist nur von den Augen abzulesen. Und zwei Soldaten fangen den Fehlenden zu suchen an. Das gibt gar keine Mühe. Niemals ist er außerhalb des Hauses. Niemals beabsichtigt er sich wirklich, dem Truppendienst zu entziehen. Nur aus Angst ist er nicht gekommen. Aber es ist auch nicht Angst vor dem Dienst, die ihn abhält. Es ist überhaupt Scheu davor, sich zu zeigen. Der Befehl ist für ihn förmlich zu groß, angsterregend groß. Er kann nicht aus eigener Kraft kommen. Aber deshalb flüchtet er nicht. Er versteckt sich bloß. Und wenn er hört, dass der Adelige im Haus ist, schleicht er sich wohl auch noch aus dem Versteck, schleicht zur Tür der Stube und wird sofort von den heraustretenden Soldaten gepackt. Er wird vor den Adligen geführt, der die Peitsche mit beiden Händen fasst. Er ist so schwach. Mit einer Hand würde er gar nichts ausrichten. Und den Mann prügelt. Große Schmerzen verursacht das kaum. Dann lässt er halb aus Erschöpfung, halb in Widerwillen die Peitsche fallen. Der Geprügelte hat sie aufzuheben und ihm zu reichen. Dann erst darf er in die Reihe der übrigen treten. Es ist übrigens fast sicher, dass er nicht assentiert werden wird. Es geschieht aber auch, und dies ist häufiger, dass mehr Leute da sind, als in dem Verzeichnis stehen. Ein fremdes Mädchen ist zum Beispiel da und blickt den Adeligen an. Sie ist von auswärts, vielleicht aus der Provinz. Die Truppenaushebung hat sie hergelockt. Es gibt viele Frauen, die der Verlockung einer solchen fremden Aushebung, die häusliche hat eine ganz andere Bedeutung, nicht widerstehen können. Und es ist merkwürdig. Es wird nichts Schimpfliches darin gesehen, wenn eine Frau dieser Verlockung nachgibt. Im Gegenteil. Es ist irgendetwas, das nach der Meinung mancher die Frauen durchmachen müssen. Es ist eine Schuld, die sie ihrem Geschlecht abzahlen. Es verläuft auch immer gleichartig. Das Mädchen oder die Frau hört, dass irgendwo, vielleicht sehr weit, bei Verwandten oder Freunden, Aushebung ist. Sie bittet ihre Angehörigen um die Bewilligung der Reise. Man willigt ein, das kann man nicht verweigern. Sie zieht das Beste an, was sie hat, ist fröhlicher als sonst, dabei ruhig und freundlich, gleichgültig, wie sie sonst auch sein mag, und hinter aller Ruhe und Freundlichkeit unzugänglich wie etwa eine völlig Fremde, die in ihre Heimat fährt und nun an nichts anderes mehr denkt. In der Familie, wo die Aushebung stattfinden soll, wird sie ganz anders empfangen wie ein gewöhnlicher Gast. Alles umschmeichelt sie. Alle Räume des Hauses muss sie durchgehen, aus allen Fenstern sich beugen. und legt sie jemandem die Hand auf den Kopf, ist es mehr als der Segen des Vaters. Wenn sich die Familie zur Aushebung bereit macht, bekommt sie den besten Platz. Das ist in der Nähe der Tür und wo sie vom Adeligen am besten gesehen wird und am besten ihn sehen wird. So geehrt ist sie aber nur bis zum Eintritt des Adligen. Von da an verblüht sie förmlich. Er sieht sie ebenso wenig an wie die anderen. Und selbst wenn er die Augen auf jemanden richtet, fühlt sich dieser nicht angesehen. Das hat sie nicht erwartet. Oder vielmehr, sie hat es bestimmt erwartet. Denn es kann nicht anders sein. Aber es war auch nicht die Erwartung des Gegenteils, die sie hergetrieben hat. Es war bloß etwas, das jetzt allerdings zu Ende ist. Scham fühlt sie in einem Maße, wie sie vielleicht unsere Frauen niemals sonst fühlen. Erst jetzt merkt sie eigentlich, dass sie zu einer fremden Aushebung sich gedrängt hat. Und wenn der Soldat das Verzeichnis vorgelesen hat, ihr Name nicht vorkam und einen Augenblick stille ist, flüchtet sie zitternd und gebückt aus der Tür und bekommt noch einen Faustschlag des Soldaten in den Rücken. Ist es ein Mann, der überzählig ist, so will er eben nichts anderes als eben, trotzdem er nicht in dieses Haus gehört, doch mit ausgehoben werden. Auch das ist ja völlig aussichtslos. Niemals ist ein solcher Überzähliger ausgehoben worden und niemals wird etwas derartiges geschehen. Aus den Briefen an Felice Bauer. Sonntag, den 24. November 1912, nach dem Mittagessen. Nur bitte, Liebste, bitte schreib nicht mehr in der Nacht. Ich lese diese mit deinem Schlaf erkauften Briefe nur mit einer Mischung von Glück und Trauer. Tu es nicht mehr. Schlaf so schön, wie du es verdienst. Ich könnte nicht ruhig arbeiten, wenn ich weiß, dass du noch wachst und gar meinetwegen. Weiß ich aber, dass du schläfst, dann arbeite ich desto mutiger, dann scheint es mir, als seist du ganz meiner Sorge übergeben, hilflos und hilfebedürftig im gesunden Schlaf und als arbeite ich für dich und für dein Wohl. Wie sollte bei solchen Gedanken die Arbeit stocken? Schlaf also, schlaf. Um wie viel mehr arbeitest du doch auch während des Tages als ich? Schlaf unbedingt schon morgen, schreib mir keinen Brief mehr im Bett, schon heute womöglich nicht, wenn mein Wunsch Kraft genug hat. Dafür darfst du vor dem Schlafengehen deinen Vorrat an Aspirintabletten aus dem Fenster werfen. Also nicht mehr abends schreiben, mir das Schreiben in der Nacht überlassen. Mir diese kleine Möglichkeit des Stolzes auf die Nachtarbeit überlassen. Es ist der einzige, den ich dir gegenüber habe. Sonst würde ich doch gar zu untertänig und das würde gewiss auch dir nicht gefallen. Aber warte einen Augenblick. Zum Beweise dessen, dass die Nachtarbeit überall, auch in China, den Männern gehört, werde ich aus dem Bücherkasten, er ist im Nebenzimmer, ein Buch holen. Und ein kleines chinesisches Gedicht für dich abschreiben. Also hier ist es. Was für einen Lärm mein Vater mit dem Neffen macht. Es stammt von dem Dichter Yan Zhenzai, 1716 bis 97, über den ich die Anmerkung finde, sehr talentvoll und frühreif, machte eine glänzende Karriere im Staatsdienst. Er war ungemein vielseitig als Mensch und Künstler. Außerdem ist zum Verständnis des Gedichtes die Bemerkung nötig, dass die wohlhabenden Chinesen vor dem Schlafengehen ihr Lager mit aromatischen Essenzen parfümieren. Im Übrigen ist das Gedicht vielleicht ganz wenig unpassend, aber es ersetzt den Anstand reichlich durch Schönheit. Hier ist es also endlich. In tiefer Nacht. In der kalten Nacht habe ich über meinem Buch die Stunde des Zubettgehens vergessen. Die Parfums meiner goldgestickten Bettdecke sind schon verflogen. Der Kamin brennt nicht mehr. Meine schöne Freundin, die mit Mühe bis dahin ihren Zorn beherrschte, reißt mir die Lampe weg und fragt mich, weißt du, wie spät es ist? Nun, das ist ein Gedicht, das man auskosten muss. Aus dem Brief in der Nacht vom 4. zum 5. Dezember 1912. Nein, jetzt schreibe ich nicht mehr weiter. Die Lust ist mir ganz und gar vergangen. Ich gehe ins Bett und werde vor mich hin deinen Namen, Felice, Felice, sagen, der alles kann, aufregen und beruhigen. Gute Nacht und träume süß, wie man bei uns sagt. Nur eine Frage noch. Wie schreibst du im Bett? Wo ist das Tintenfass? Das Papier hältst du auf deinen Knien? Ich könnte es nicht, und deine Schrift ist sicherer dabei als meine, wenn ich beim Schreibtisch sitze. Und bekommt die Bettdecke keine Tintenkleckse ab? Und der arme, arme Rücken? Und die lieben Augen verdirbt man sich unweigerlich. Und umgekehrt wie in China ist es hier der Mann, welcher der Freundin das Licht wegnehmen will. Deshalb ist er aber nicht vernünftiger als der chinesische Stubengelehrte. Immer findet man in der chinesischen Literatur diesen Spott und Respekt vor dem Stubengelehrten. Denn dass die Geliebte in der Nacht Briefe schreibt, will er nicht. Die Nachtbriefe selbst aber reißt er dem Briefträger gierig aus der Hand. Nun leb wohl, Liebste. Einen letzten Kuss. Ich setze meine Unterschrift her. Franz. Brief vom 14. zum 15. Januar 1913. Liebste, es ist beim Schreiben wieder sehr spät geworden. Immer wieder fällt mir gegen 2 Uhr nachts der chinesische Gelehrte ein. Leider, leider weckt mich nicht die Freundin, nur der Brief, den ich ihr schreiben will. Einmal schriebst du, du wolltest bei mir sitzen, während ich schreibe. Denke nur, da könnte ich nicht schreiben. Ich kann auch sonst nicht viel, aber da könnte ich gar nicht schreiben. Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß. Die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe, in der sich ein Mensch im menschlichen Verkehr schon zu verlieren glaubt und vor der er also, solange er bei Sinnen ist, immer zurückscheuen wird, denn leben will jeder, solange er lebt. Diese Offenherzigkeit und Hingabe genügt zum Schreiben bei weitem nicht. Was von dieser Oberfläche ins Schreiben hinübergenommen wird, wenn es nicht anders geht und die tieferen Quellen schweigen, ist nichts und fällt in dem Augenblick zusammen, in dem ein wahreres Gefühl diesen oberen Boden zum Schwanken bringt. Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt. Deshalb kann es nicht genug still um einen sein, wenn man schreibt. Die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Sonntag, 19.01.13, Nachmittag, schlechte Stunde. Unterschätze, Liebste, nicht die Standhaftigkeit jener chinesischen Frau. Bis zum frühen Morgen, ich weiß gerade nicht, ob die Stunde angegeben wird, wachte sie in ihrem Bett. Der Schein der Studierlampe ließ sie nicht schlafen. Sie verhielt sich aber ruhig, versuchte vielleicht durch Blicke den Gelehrten vom Buche abzuziehen. Aber dieser traurige, ihr doch so ergebene Mann merkte es nicht. Nur Gott weiß es, aus wie viel traurigen Gründen er es nicht merkte, über die er eben keine Herrschaft hatte, die aber alle insgesamt in höherem Sinn ihr, wieder nur ihr, ergeben waren. Schließlich aber konnte sie sich nicht halten und nahm ihm doch die Lampe weg, was ja schließlich ganz richtig, seiner Gesundheit zuträglich, dem Studium hoffentlich nicht schädlich, der Liebe nützlich war, was ein schönes Gedicht hervorrief, und doch alles in allem nur eine Selbsttäuschung der Frau gewesen ist. Postkarte Marienbad, Mitte Mai 1916. Liebe Felice, der Brief war knapp nach der Ankunft während des wildesten Regens geschrieben. Diese Karte kurz vor der Abfahrt. Karlsbad ist recht angenehm, aber Marienbad ist unbegreiflich schön. Ich hätte schon viel früher meinem Instinkt folgen sollen, der mir sagt, dass die Dicksten auch die Klügsten sind. Denn abmagern kann man überall, auch ohne Quellenanbetung. Aber in solchen Wäldern sich herumtreiben, nur hier. Allerdings ist jetzt die Schönheit gesteigert durch die Stille und Leere und durch die Aufnahmsbereitschaft alles Belebten und Unbelebten. Dagegen kaum beeinträchtigt durch das trübe, windige Wetter. Ich denke, wenn ich ein Chinese wäre und gleich nach Hause fahren würde, im Grunde bin ich ja Chinese und fahre nach Hause, müsste ich es doch bald erzwingen, wieder herzukommen. Wie würde es dir gefallen? Herzlichst, Franz. Aus den Zürauer Aphorismen 109. Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Haus gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung. Sie kann nicht anders. Verzückt wird sie sich vor dir winden. Die obersten Behörden. Die täglichen Eingaben an die obersten Behörden unserer Stadt sind zahllos. Gewöhnlich sind es Anträge oder Bittgesuche aller Art. Gelegentlich aber sind auch Bestechungsversuche darunter. Peinliche Vorkommnisse, die selbstverständlich vollkommen wirkungslos bleiben. Die oberste Beamtenschaft lebt in einer von der unsern gänzlich abgeschirmten Welt. Nur weil es praktisch keine Berührungspunkte zwischen ihrer Welt und der unseren gibt, können sie ihrer Tätigkeit mit der notwendigen, objektiven, ja schon unmenschlichen Strenge nachkommen. Eine Antwort auf eine Eingabe erhält man in den seltensten Fällen. Niemand in der Stadt empört sich darüber. Es besteht selbstverständlich kein Anspruch oder gar gesetzliches Recht auf eine behördliche Antwort. Ganz im Gegenteil ist es sozusagen eine besondere, ganz unverdiente Gnade, wird der Einzelne durch eine Antwort gewürdigt. Und selbst in diesen seltenen Fällen sind es ausnahmslos negative Bescheide, die man erhält. Niemand von uns wird vernünftigerweise je etwas anderes erwarten. Ich kannte allerdings einen alten, inzwischen längst verstorbenen Mann. Er war Teppichhändler. Der behauptete, er hätte einmal vor langer, langer Zeit einen positiven amtlichen Bescheid erhalten, in einer ganz unbedeutenden Sache übrigens. Angeblich war es eine mündliche, am Telefon ohne Zeugen ausgesprochene behördliche Zusage. Doch niemand wollte ihm die Geschichte so recht glauben. Nicht, dass man die Sache offen angezweifelt hätte, das wagte doch niemand. Immerhin, die, wenn auch sehr unwahrscheinliche Möglichkeit bestand ja, dass er tatsächlich die Wahrheit sagte, und dann wäre es ja geradezu ein Zweifel an der behördlichen Autorität selbst gewesen. Man beglückwünschte ihn sogar mit scheinheiliger Miene zu seinem Erfolg. Insgeheim aber war man einig, dass der Mann log. Manche vermuteten sogar, der arme Kerl habe in seinen jahrelangen vergeblichen Bemühungen um behördliche Anerkennung seinen Verstand verloren und könne zwischen Fantasie und Realität nicht mehr klar unterscheiden. An einen anderen Fall angeblich positiver Beantwortung durch die Behörden erinnere ich mich nicht. Doch mit oder ohne behördliche Erlaubnis gehen wir unseren täglichen Geschäften nach. Denn selbst bei allergrößtem Respekt, es ist unmöglich, auf eine behördliche Genehmigung zu warten. Und man muss es offen aussprechen, trotz der uneingeschränkten, fast grenzenlosen Macht der Behörden, scheinen sie sich recht wenig, ja im Grunde gar nicht, um uns einfache Bewohner zu kümmern.